Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Herrn Gerhard Müller von Falk & Co. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Lieber Herr Müller, wir haben heute einen Gast, und zwar den Herrn Dr. Gregor Führig, auch aus Ihrem Haus von Falk & Co. Und er ist Steuerberater und seines Zeichens auch Spezialist für Steuern in der Insolvenz. Freut mich sehr, dass Sie heute bei uns sind, Herr Dr. Führig.
Guten Morgen, freut mich auch, dass ich da bin. Dankeschön für die Einladung.
Ja, da haben wir die Gelegenheit, uns heute über Steuern zu unterhalten.
Ja, man glaubt es nicht, dass das ein Thema ist, das in der Insolvenz und in der Abwicklung tatsächlich eine Rolle spielt. Aber wie wir gleich feststellen werden, mit Insolvenzantragstellung ist der Unternehmer nicht die Verpflichtung gegenüber der Finanzverwaltung los, sondern es gilt, sich dann mit einigen Themen dann nochmal intensiver zu beschäftigen.
Das heißt, Steuern spielen auch in der Insolvenz eine Rolle, ja.
Definitiv. Eine wichtige Unterscheidung ist da sicherlich auch, in welchem vorläufigen Insolvenzverfahren wir uns befinden, ob wir es zunächst mit einem vorläufig schwachen Insolvenzverwalter zu tun haben. Das ist jemand, auf den die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis noch nicht übergegangen ist. Oder ob wir es mit einem sogenannten vorläufig starken Insolvenzverwalter zu tun haben, der hat dann oft bereits ab Gerichtsbeschluss die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis erhalten. Manchmal erhält er diese auch im Zuge des Antragsverfahrens durch einen sogenannten Erstarkungsbeschluss. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis mit Verfahrenseröffnung auf den Insolvenzverwalter übergeht. Herr Dr. Führig, wie sieht's aus? Bin ich's dann los? Bin ich die Steuer dann endgültig los mit Insolvenzantragstellung?
Schön wär's, dann würde wahrscheinlich ganz Deutschland in die Insolvenz gehen. Aber nein, der Antrag auf Eröffnung ändert zunächst mal grundsätzlich nichts. Also gerade wenn wir im Eigenverwaltungsverfahren wären oder bei einem vorläufig schwachen, denn dann bleibt grundsätzlich der Geschäftsführer verpflichtet. Geschäftsführer muss nach wie vor Steuererklärungen vornehmen und seine steuerlichen Pflichten erfüllen. Beim vorläufig starken Insolvenzverwalter wird es insoweit übergehen, weil er ja dann praktisch die steuerlichen Pflichten übernimmt als Vermögensverwalter, wie man so schön sagt, in der AO. Und dann würde es auf ihn übergehen und spätestens mit Eröffnung ist dann ja der Geschäftsführer, jedenfalls bei Verfahren mit einem Insolvenzverwalter außerhalb der Eigenverwaltung, dann raus. Aber man muss sich dann trotzdem noch, jedenfalls der Insolvenzverwalter, muss sich ja dann trotzdem noch um die Steuerverbindlichkeiten aus der Vorinsolvenz kümmern.
Das heißt, es ist ein großer Unterschied, ob ich in dem vorläufigen Verfahren, was wir uns ja jetzt im ersten Schritt anschauen wollen, ob wir einen sogenannten starken Insolvenzverwalter haben, der praktisch dann steuerlich in die Position der Geschäftsführung eintritt und die Pflichten übernimmt, oder eben einen schwachen, der nur aufpasst, dass keine Schindluder getrieben wird.
Wie drückt sich das verwaltungstechnisch aus? Denn dieser Übergang der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis, hat das dann irgendeine Konsequenz?
Wir sind jetzt beim vorläufig schwachen Insolvenzverwalter.
Wir sind jetzt beim vorläufig schwachen. Der kann ja entweder erstarken durch einen Erstarkungsbeschluss oder das Verfahren wird dann irgendwann ja dann eröffnet wahrscheinlich.
Bei einem vorläufig schwachen, wenn er nicht erstarkt bis zur Eröffnung, wie gesagt, bleibt erstmal alles bei der Geschäftsführung im Grundsatz. Mit der Eröffnung haben wir dann die Abgrenzung Insolvenzforderung Masse. Wir haben ja dann noch diesen 55 Absatz 4 Insolvenzordnung, den werden wir uns sicherlich nochmal in Ruhe anschauen, weil der einiges verkompliziert bei dem vorläufig schwachen Insolvenzverwalter. Aber im Grundsatz bleibt es erstmal dabei. Aus der Praxis hört man, dass die Finanzämter sich durchaus beeilen, wenn sie hören, da wurde ein Insolvenzantrag gestellt, beeilen sich die Finanzämter grundsätzlich noch, die Bescheide abzuarbeiten, soweit wie irgend möglich, um einfach rechtssicher dann auch die Steuerverbindlichkeiten festzustellen, gerade bei der Umsatzsteuer für die Tabelle. Aber wie gesagt, bis zur Eröffnung bleibt es grundsätzlich mal im Wesentlichen so bestehen. Und dann mit Eröffnung, dann müssen wir uns drum kümmern, Abgrenzung, was ist Insolvenzforderung, was ist Masseverbindlichkeit. Und dann kann es kompliziert werden.
Und dann bekomme ich auch eine neue Steuernummer.
Ganz genau. Eine Massesteuernummer zur Abgrenzung natürlich. Die Insolvenzforderungen, die laufen auf die alte Steuernummer, die wie gehabt das Unternehmen hatte. Und alle Masseverbindlichkeiten laufen dann auf die Massesteuernummer und natürlich muss der Insolvenzverwalter dann alles auch unter dieser Massesteuernummer ab Eröffnung auch anmelden und bezahlen.
Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben ein Unternehmen, was weitergeführt wird, auch im vorläufigen Insolvenzverfahren und nachher auch ab Eröffnung, also produzierendes Gewerbe, das werden kontinuierlich Waren verkauft, umsatzsteuerpflichtig in Deutschland, ganz regulär. Was ist da zu beachten jetzt für die Umsatzsteuer?
Also ab Eröffnung, klar, der Insolvenzverwalter ist ja dann Vermögensverwalter, wie wir gesagt haben, im Sinne der AO. Im Grunde übernimmt er alle Pflichten wie die Geschäftsführung. Das heißt, er muss wirklich alle steuerlichen Pflichten erfüllen, muss insbesondere die Erklärung einreichen und auch für die Bezahlung sorgen. Und da wir ja dann schon im Massebereich sind, muss er schon grundsätzlich voll bezahlen. Das ist ja nicht so wie bei der Tabelle, dass man da die Quote befriedigen muss, sondern da muss er voll bezahlen. Ansonsten, das haben wir in der späteren Folge noch, kann er relativ schnell auch in die Haftung laufen natürlich.
Wir sollten dann, denke ich, in einer weiteren Folge dann auch nochmal ganz konkret die Umsatzsteuer beleuchten, weil da gibt's ja doch sehr viele Unterschiede zwischen vorläufigen Verfahren und eröffneten Verfahren und es wird auch notwendig sein, Berichtigungen durchzuführen und was da auch eine Rolle spielt, ist eine gewisse Rückwirkung über einen bestimmten Zeitraum des Antragsverfahrens.
Aber ich glaube, im Wirtschaftlichen, wir können das dann abkürzen für heute, dass jedenfalls anders als die Umsatzsteuerforderungen vor der Insolvenzantragstellung, die dann einfach ganz normale Insolvenzforderungen sind, ich dann damit rechnen muss, dass ich ganz regulär wie vorher auch meine Umsatzsteuerverbindlichkeiten gegenüber dem Fiskus bedienen muss.
Genau.
Auch im eröffneten Verfahren, egal im wirtschaftlichen Ergebnis, ob ich einen starken oder schwachen Insolvenzverwalter habe und im Eröffnungsverfahren und nachher auch. Ja.
Das Einzige, was da dann eine Rolle spielt, ist letztlich ein gewisser zeitlicher Versatz. Aber man kann ganz, ganz simpel als Faustregel mal festhalten, die Insolvenzantragstellung ist ein Schnitt, der unterscheidet zwischen dem, was die Finanzverwaltung zur Tabelle anmeldet und als unbesicherter Gläubiger dann mit einer Quote bedient bekommt, irgendwann in ferner Zukunft, und zwischen dem, was dann letztlich doch als sogenannte Masseverbindlichkeit zu bezahlen ist. Was für mich interessant ist bei so einem Insolvenzverfahren, ist nicht nur, dass die ganzen Pflichten weiterlaufen, die ein Unternehmen hat, also Buchführungspflichten und daran geknüpft auch die steuerlichen Pflichten, sondern ein Aspekt, der eine Rolle spielen kann, ist ja auch, dass der Insolvenzverwalter nicht unmittelbar aus der Region kommt manchmal und durch den Übergang der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis dann normalerweise auch die örtliche Zuständigkeit wechseln würde.
Stimmt, und das hat der Gesetzgeber jetzt relativ klar geregelt, das hat er in die AO letztlich geschrieben. Und ich denke auch sinnvollerweise, dass sich eben nicht mehr nach dem Insolvenzverwalter, nach dessen Sitz richtet, weil klar, der Insolvenzverwalter übernimmt ja die Geschäftsführung. Da könnte man natürlich argumentieren, der Ort der Geschäftsleitung verlagert sich vom ursprünglichen Unternehmenssitz zum Sitz des Insolvenzverwalters. Aber da haben wir jetzt eine klare Regelung in der AO im Rahmen der Insolvenz. Das bleibt tatsächlich nach wie vor im Unternehmenssitz. Das ist sicherlich auch sinnvoll. Wir erinnern uns ja, wie digitalisiert Deutschland ist. Im Zweifel müssten die Akten, gerade wenn es von Bundesland zu Bundesland geht, ausgedruckt werden und per Post verschickt werden. Manchmal kommen sie auch nicht an. Auch so einen Fall hatte ich schon mal in einem anderen Zusammenhang. Und deswegen ist es sicherlich sinnvoll, das da bei diesem Finanzamt zu lassen. Und dann läuft es da weiter. Das Finanzamt ist auch eingeübt in dem Fall. Ich hatte jetzt auch einen Fall, da ging alles sehr schnell durch. Die kannten den Mandanten schon und da hatte man nicht mehr groß Nachfragen. Das ist sicherlich sinnvoll und für den Praktiker auch sehr empfehlenswert, dass das so weitergeht. Genau, also örtliche Zuständigkeit, die bleibt beim bisherigen Finanzamt.
So, und üblicherweise ist es ja so, dass das bei Insolvenzantragstellung der Steuerschuldner ja bereits mit der Vollstreckungsstelle des Finanzamts Bekanntschaft gemacht hat. Ist die dann weiterhin befugt, ihre Forderungen durchzusetzen oder greift da das Insolvenzrecht und schiebt auch einen Riegel vor?
Genau, also mit Eröffnungsantrag gibt es erstmal eine Vollstreckungssperre für die bisherig bestehenden Steuerforderungen. weil ja Grundsatz der Insolvenzordnung, aber das wissen Sie sicherlich besser, Herr Bührmann, ist ja, dass kein Gläubiger bevorzugt werden soll, was beim Fiskus ja nicht ganz der Fall ist. Stichwort 55.4 in so sprechen wir ja noch, aber im Grundsatz soll niemand bevorzugt werden, deswegen ist da erstmal ein Vollstreckungsstopp, weil das ja ganz normal, diese Forderungen sollen ja zur Tabelle oder werden zur Tabelle angemeldet und können nur nach Quote befriedigt werden. Aber hier auch wieder wichtig, in der Masse ändert sich das wiederum. Klar, in der Masse haben wir der Masseverbindlichkeiten sinnvoll zu zahlen, aus der Masse heraus, es sei denn, wir haben Massearmut oder womöglich Masselosigkeit. Aber im Grundsatz ist es zu zahlen in voller Höhe. Und wenn nicht, kann auch natürlich vollstreckt werden. Es können Zwangsgelder verhängt werden und vollstreckt werden. Und wie ich schon erwähnt habe, grundsätzlich der Insolvenzverwalter, wenn er nicht pünktlich zahlt, kann auch grundsätzlich in die Haftung genommen werden, was wir noch besprechen werden.
Das heißt, da gilt das ganz normale Regime, aber halt nicht für die Altforderungen, weil da haben wir Insolvenz oder wir hatten, hieß ja früher auch Gesamtvollstreckungsordnung in den neuen Ländern zunächst. Das heißt, es ist keine Einzelvollstreckung, sondern eine Gesamtvollstreckung und genau die Einzelvollstreckung findet halt nicht mehr statt. Das ist ja einer der wesentlichen Punkte, die mit der Antragstellung verbunden sind.
Aber trotzdem ist es mittlerweile so, das hat der Herr Dr. Führich ja richtig gesagt, ich kann mich ja noch an Zeiten erinnern, da haben Insolvenzverwalter Schreiben der Finanzverwaltung einfach weggeworfen und ignoriert. Sowas soll vorgekommen sein, nach dem Motto, die können ja eh nichts von mir wollen. Das ist mittlerweile nicht so. Das hat sich auch in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren stark geändert. Das heißt, wenn da eine Aufforderung kommt, eine Steuererklärung abzugeben, dann setzt sich auch der Insolvenzverwalter in Bewegung und sorgt dafür, dass dieser Forderung der Finanzverwaltung nachgekommen wird und die Deklarationspflicht erfüllt wird.
Das ist sicherlich sinnvoll, genau. Und die Insolvenzverwalter können ja auch nicht mehr darauf bauen, dass über einen Zuständigkeitswechsel womöglich was verloren geht. Also da ist sicherlich geboten, das ganz ernst zu nehmen und zu erfüllen, klar.
Das heißt, um den Bogen zu unserem Anfangsstatement zu machen, ist, kannst du mal sagen, es ist wohl nicht richtig, dass Steuern in der Insolvenz keine Rolle spielen, sondern spielen eine große Rolle. Und wir haben sozusagen jetzt in diesem Eröffnungsverfahren eigentlich zwei Welten. Wir haben die Welt bis zur Eröffnung mit den Besonderheiten dort, dass es halt jetzt keine Einzelvollstreckung mehr gibt und die Forderungen zur Tabelle angemeldet sind. Und eigentlich ab der Antragstellung beginnt ein neues Leben mit den ganz normalen steuerlichen Pflichten, die dann die Beteiligten, die dann da am Ruder sitzen, dann haben. Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Ja, bis zum nächsten Mal.